Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suica Talks. Heute reden wir über ein Thema, das viele von uns in der Advents- und Weihnachtszeit betrifft. Wie können wir die Festtage geniessen, ohne dass wir uns gesundheitlich aus der Balance bringen? Es geht in dieser Folge um Ernährung, um Bewegung und um ein gesamthaftes Wohlbefinden. Die Advents- und Weihnachtszeit, die gefüllt ist mit feinem Essen, gesellschaftlichen Verpflichtungen und auch emotionalen Belastungen, macht es immer einfach, seine gesunden Gewohnheiten beizubehalten. Eine Studie hat aufgezeigt, dass Leute in der Weihnachtszeit im Schnitt ein halbes Kilo zunehmen. Die Studie ist in den Shownotes verlinkt, falls Sie etwas genauer anschauen wollen. Ein halbes Kilo, das klingt jetzt nicht noch viel, aber die Zunahme werde nicht immer wieder abgebaut und können mit der Zeit so immer mehr Gewicht führen. Umso wichtiger ist es darum, dass wir bewusst und achtsam durch die Weihnachtszeit gehen. Feiertage, so schön sie auch sind, sind ja häufig mit Stress verbunden. Eben all die gesellschaftlichen und familiären Erwartungen. Man sollte noch so vieles abschliessen, Geschenke kaufen, Essen planen. Man ist eingeladen, kommt in Stress, weil so viel läuft. Und der Monat fühlt sich kürzer an. Die mentale Gesundheit kann in dieser eigentlich besinnlichen Zeit stark leiden. Und was kann passieren, wenn dann der ganze Trubel vorbei ist? Für Psychologinnen und Psychologen ist ein psychisches Loch nach der Weihnachten nichts Aussergewöhnliches. Man sagt dem Loch Entlastungsdepression. Die kommt dann, wenn nach einer stressigen Zeit der Druck nachlässt. Das ist wie nach einer wichtigen Prüfung, die man bestanden hat, oder nach einem grossen Projekt. Man hat auf etwas hingeschafft, sich gefreut, aber dann bleibt das Hochgefühl aus. Das irritiert und man fängt an zu grübeln, wieso fühle ich mich nicht gut? Es wäre doch alles so schön. Und das zieht dann gerade wieder runter. Damit wir dieses Jahr möglichst gesund, in Ruhe und innerlich ausgeglichen durch die Zeit gehen können, habe ich drei Expertinnen von Sonti24 hier im Studio, die uns da sicher weiterhelfen können. Das ist Kim Zwiegard. Sie ist Bewegungsspezialistin. Hoi Kim.
Hallo Nadja.
Dann haben wir Alice Baldinger. Sie ist Psychologin. Hoi Alice.
Hoi Nadja.
Und Ellen Weber, sie ist Ernährungsberaterin.
Hoi Nadja.
Kim, Alice und Ellen, herzlich willkommen. Schön, sind ihr also da. Aber bevor wir jetzt in das Gespräch starten, haben wir auf dem Weihnachtsmarkt noch ein bisschen herumgefragt, wie die Leute so ein bisschen unterwegs sind oder Weihnachten, wie fest sie mit den grossen Kellen anrühren, ob sie schauen auf Gesundheit, auf Bewegung und Ernährung, ob sie sich zurückhalten oder ob sie so richtig festen.
Nein, während der Festtag schaue ich eigentlich nicht gross aufs Essen. Ich versuche dafür aber zwischendurch mal ein bisschen Sport zu machen. Und meine Mami bemüht sich immer, ein Mehrgangmenü zu kreieren. Also darum ist es immer ein bisschen abwechselnd und nichts Standardmässiges. Und bei den Schwiegereltern gibt es Pizza, Pasta und gut ist.
An der Festtag achte ich mich grundsätzlich nicht auf meine Gesundheit, sondern es gibt bei uns eigentlich immer traditionell auch Fondue und dann esse ich so viel, wie ich mag.
In der Weihnachtszeit gibt es keine Limits und ich glaube, es gibt ein Festessen nach dem anderen mit entsprechender Weinbegleitung.
Bei mir in der Familie kochen wir alle nicht so gerne, darum gibt es einfach Raclette an Weihnachten. Und ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, wo sich lohnt, besonders auf Kalorien zu schauen und schon gar nicht an Weihnachten. Also da wird gefestet. Meine Schwiegermutter ist Ernährungsberaterin, aber auch sie kommt von ihren Prinzipien ab an Weihnachten. Also ist es auch dort eigentlich ziemlich entspannt und sehr fein.
Wie ist das bei euch zu Hause? Ist bei euch die Weihnachten, fällt die auch so richtig üppig aus?
Also in meiner Familie wird vor allem grosser Wert darauf gelegt, dass man fein isst. Nicht unbedingt jetzt besonders viel, aber durch das gibt es immer ein grosses Geköch an Weihnachten. Und es sind auch immer schon alle gespannt, was Feins auf dem Teller landet.
Ja, bei uns in der Familie ist es ähnlich wie bei der Alice. Also, dass es nicht dass so üppig muss sein, aber dass es wirklich durchaus einen Herdöpfelstock geben kann oder klassisch Fondue Chinoise, obwohl es jedes Jahr immer das Gleiche ist. Aber ja, wir verbinden es ja auch mit etwas Schönem, wo wir ja miteinander können, die Weihnachtszeit, besinnliche Zeit kann verbringen.
Und so die ganze Adventszeit, da hast du dich ein bisschen zurückgehalten als Ernährungsberaterin?
Nein, gar nicht. Ich finde auch da, ich darf auch gut essen, wie alle anderen auch. Nein, gar nicht. Solange es im Mass bleibt. Ich finde auch gut zu backen mit den Kindern etwas sehr Schönes inzwischen. Ist es nicht mehr anstrengend. Wir haben nicht so ein traditionelles Weihnachtsessen bei uns in der Familie. Es gibt wie immer etwas anderes. Wir sind immer alle im Wallis. Das heisst, die Räumlichkeiten sind nicht riesig gross. Daher haben wir es eben so überlegt, dass man ein Walking-Dinner macht, dass von Haus zu Haus laufen und einmal gibt es die Vorspeise, Hauptgang und am letzten Ort gibt es dann das Dessert, dass auch jeder etwas dazu beitragen kann und so Kocherei,
das Geköch. Dass sich die im Rahmen halten, ja. Findet ihr, die Weihnachtszeit ist so wirklich ein bisschen eine Herausforderung für die Gesundheit, auch die paar gefüllten Wochen, die wir so haben Ende Jahr?
Ich glaube, es kommt mega auf die Ausgangslage drauf an, die ja mega unterschiedlich ist in den einzelnen, für die einzelnen Personen und in den einzelnen Familien. Also es gibt Leute, die schon lange Vorfreude haben, das ganze Jahr auf Weihnachten kaum können warten. Für andere ist es ein Stressfaktor, eben, wie du vorhin gesagt hast, Geschenke besorgen, finanzielle Belastung vielleicht auch, familiäre Konfliktthemen. Wieder andere sind einsam. Also ich denke, es kommt wirklich auf die Ausgangslage darauf an, wie gross gesundheitlich dann auch die Herausforderung ist.
Kim, du bist ja Bewegungsspezialistin. Was fällt dir da besonders auf, jetzt gerade während der Festtage? Beobachten wir da irgendetwas?
Also so wie es Alice gesagt hat, ich glaube, man muss auch ein bisschen die Situation anschauen. Und je nachdem, wenn das so schon für eine Person eine Herausforderung ist, denke ich nicht, dass die Weihnachtszeit so eine ideale Zeit ist, um sich unter Druck zu setzen, je nachdem, was man für Ziel setzt. Also wenn jetzt sozusagen Gewichtsabnahme im Vordergrund steht, ist es wie wichtig, wie die Erwartungshaltung auch runterzuschrauben. Klar, man muss auch ein bisschen, je nachdem von den Verpflichtungen her Prioritäten setzen, aber wie ein bisschen zu schauen, hey, vielleicht geht es jetzt einfach nicht, dass ich dreimal in der Woche Sport mache, sondern es ist auch okay, dass ich es einmal in der Woche mache. Und aus trainingswissenschaftlicher Datenlage sieht es auch aus, dass man dass auch ein einmaliges Training im Trainingserhalt dient.
Also einmal in der Woche wäre schon gut.
Ja, also sagen wir jetzt mal, wenn jetzt jemand dreimal in der Woche trainiert und dann wird es halt mal zwei Wochen nur einmal in der Woche. Also dann hat man gezeigt, wenn man die Trainingsimpuls kann geben kann, wird es wieder für die Muskulatur wieder so ein bisschen ein Trainingsreiz gesetzt. Und das kann man dann so aufrechterhalten. Also darum, zum Sagen, einfach wirklich den Druck rauszunehmen. Und man hat ja eigentlich ein längerfristiges Ziel, aktiv zu bleiben, gesund zu bleiben. Und das, die Weihnachtszeit muss man einfach wie flexibel bleiben, halt auch kurzfristige Ziele zu setzen oder dort Erwartungen abzuschieben, dass man wie sagt, oder anstatt Sport kann so Bewegung sein. Ich kann auch auf einen Ausflug konzentrieren mit meiner Familie oder also es muss jetzt nicht auch ein exzessiver Sport sein, dass alles schweißtreibend muss sein, sondern auch so ein bisschen in der Natur draussen sein, frische Luft schnappen und dass wir auch dort auch zu uns Sorge tragen während dieser Zeit.
Erin, wir haben vorher schnell das gehört von dieser Studie, von diesem halben Kilo, wo man ja gemäss dieser Studie zunimmt. Gilt das jetzt so in deiner Branche schon als viel?
Nein, 500 Gramm sind eindeutig nicht viel. Vor allem Schwankungen von 1-2 Kilo über die Woche sind auch normal. Es ist auch wie okay, wenn man dann halt 500 Gramm zunimmt. Wichtig ist, dass man wie eigentlich nach den Festtagen wieder zu seinen alten Mustern zurückgeht, dass man nicht die Festtage noch einen Monat verlängert, sondern dass man wirklich sagt, okay, nach diesen Festtagen, die jetzt persönlich für sich hat, geht man wieder zu seinen alten Mustern zurück, ernährt sich so wie vorher, dann gehen die 500 Gramm wieder weg. Also es ist nicht so, das summiert sich nachher nicht auf und auf und auf. Sobald man wieder in ein altes Muster geht, wieder seine normale Kalorienzufuhr hat, dann gleicht sich das wieder aus. Also es nimmt nicht jeder 500 Gramm pro Jahr zu.
Also man darf seine gesunden Gewohnheiten wirklich mal schnell über den Haufen rühren. Vielleicht nicht über den Haufen, aber vielleicht einfach so, wie man es auch in der Schublade tut.
Ja, ich glaube, über den Haufen rühren würde ich es wie nicht. Was ich wichtig finde, ist, dass man einfach das geniesst, dass man das Festessen geniesst, dass man nicht darauf hinspart, dass man nicht sagt, okay, heute Abend haben wir ein Familienessen, das heisst, ich esse den ganzen Tag nichts. Dann hat man aber so Hunger, dann isst man einfach so viel und vielleicht auch ein bisschen wahllos und denkt dann, ah ja, ich habe ja noch nichts gegessen, ich nehme das und das und das auch noch und irgendwann war es dann viel zu viel gewesen, also auch vom Gefühl her viel zu viel, sondern dass man einfach normal zu Morgen isst, normal zu Mittag isst, einfach normal den Tag auch sich normal bewegt, dass man am Abend wie nicht mit einem riesen Hunger geht. Man muss nichts kompensieren, weil man hat ja normal gegessen. Man kann das einfach wie ansitzen und einfach als Essen geniessen und nicht extra noch mehr essen, weil man hat ja noch nichts gegessen. Aha. Und dann hält es sich in der Regel auch im Rahmen. Also, es ist auch nicht wahnsinnig viel, was man dann isst. Wenn man es sich wie nicht verbietet, weil das Verbot das tut immer dazu führen, dass man es nachher mehr konsumiert, als das man eigentlich möchte.
Dass man nachher kein Gespür mehr hat. Und einfach
dann mit einem schlechten Gewissen dann ja. Isst. Und das finde ich mega schade.
Weil oder so geht. Also, ja, okay, dass man es einfach nicht geniesst. Ja, genau. Aber dann kommt ja dann eben die Vorsätze zum Zug. Oder? Man sagt, nein, also jetzt tue ich wirklich noch reinhauen und ab dem 1. Januar dann nicht mehr. Bis am 3.
Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, da ist auch jeder selber, wo, wenn das für jemanden stimmt. Okay, wieso nicht, wenn das für jemanden stimmt. Ich bezweifle dann, dass er dann am 1. Januar mit irgendeinem Vorsatz kann starten kann. Ich habe auch von der Kim gelernt, dass man sich nicht einfach ein Ziel setzt, sondern das Ziel wie ein Gesundheitsziel daraus macht. Kann Kim sich noch besser erklären. Und dann kann man auch am 1. Januar damit starten, vielleicht am 3. Januar oder am 4. Ist auch eine Möglichkeit. Also, ich glaube, da tickt jeder anders. Ist dann eine Frage, braucht es Vorsätze? Am 1. Januar kann man die Vorsätze nicht auch am 30. September machen. Mhm. Ist so ein bisschen, weil es ist vielleicht auch wieder ein Druck, der dann entsteht. Okay, ich muss am 31. Dezember mir überlegen, was ich am 1. Januar jetzt anders machen will. Und dann ist man enttäuscht und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, Vorsätze einfach unter einem Jahr machen, dann ist der Druck schon weg. Und man ist schon dran und kann dann das über das neue Jahr weiter verfolgen, ist schon ein bisschen ein neues Muster.
Ja. Was sind denn das für Ziele, Kim, die jetzt Ellen gerade angesprochen hat, wo sie gesagt hat, also was, wie würde das aussehen?
Also sehr viele Patienten und Patientinnen, die bei mir zuerst mal in der telefonischen Bewegungssprechstunde landen, erzählen eben, dass sie für das neue Jahr regelmässig ins Fitness gehen. Aber das ist ein Verhaltensziel. Also meine Frage ist dann eigentlich, was ist euer Gesundheitsziel? Also möchtet ihr euch kräftig fühlen? Möchtet ihr mehr Energie haben? Und dann anhand von dem kann man einfach wie schauen, okay, wie stellt ihr euch das vor? Und dann sage ich, also die Frage, wie oft wollt ihr das machen? Ja, 5-mal in der Woche. Und dann frage ich, ist es realistisch? Und dann sagen sie, nein. Also man muss wie ganz im Klaren sein, oder wie komme ich an mein Ziel? Und vor allem realistische Zielsetzungen machen. Also das heisst, auch 2-mal in der Woche ist auch völlig in Ordnung, oder? Wo eine Verhaltensänderung anstreben braucht einfach sehr, sehr viel Zeit und Energie. Und vor allem eine Verhaltensänderung, also es wird auch Rückfälle geben. Und das gehört einfach zu diesem Prozess dazu. Und vor allem das Dranbleiben braucht, also ich sage einfach, das Wichtigste ist einfach die Willenskraft, ja. Aber dass man auch so ein bisschen weiss, wie man mit äusseren und inneren Barrieren umgeht. Also Barrieren zur körperlichen Aktivität, dass ich irgendwie Gegenstrategien entwickeln kann. Für, sagen wir jetzt mal, schlechtes Wetter, ich gehe nicht raus. Sondern, oder wie gehe ich mit dem um? Also schlechtes Wetter, tue ich mich besser ausrüsten? Oder wenn ich mir schon die Zeit habe genommen, dann mache ich eine ganz andere Bewegungseinheit. Also, dass man das wirklich genau, die Barriere anschaut und sich dann über die Zeit mittels einem Protokoll Selbstbeobachtung das auch festhalten kann. Und ich denke, ganz wichtig ist, also wenn jetzt das Fitnessprogramm wirklich auch im Vordergrund sein sollte, oder dass man einfach immer, oder ob es jetzt das Fitnessprogramm ist, ein Lauftraining, dass man immer wieder das Training anpasst oder damit dort das Training spannend bleibt und nicht monoton. Also das heisst, nicht einfach ein halbes Jahr in den Geräten sitzen und das Gewicht stemmen, sondern ich kann ja mal kurz handeln nehmen oder ich kann mit dem eigenen Körpergewicht etwas machen. Vielseitig wie möglich zu gestalten. Also
wäre das dann, also wenn ich jetzt mir so ein Ziel setze, dann würde ich mir wie so sagen, im März möchte ich dann das und das erreicht haben.
Bei einem längerfristigen Ziel, oder wo Gewichtsabnahme geht nicht von heute auf morgen, können wir sagen, wir können dort wieder eine Standortbestimmung machen. Also das heisst, oder, wenn ich mich frage, wie steht er zu einer Kraft oder Gesundheit, du verzahlst zwischen 0 bis 10, ja, es ist vielleicht das 4. Okay, dann können wir das mal ein objektivieren und dann für im März nochmal dann wie schauen. Oder anstatt das immer jede Woche abzuholen und dort sich weiter unter Druck zu setzen, sondern das mal so ein Datum zu setzen und schauen, ja, wie das dann aussieht.
Mhm. Protokollieren finde ich noch gut, weil dann bleibt man wahrscheinlich eher dran, oder?
Ja, es ist auch eine evidenzbasierte Verhaltensänderungstechnik. Ja. Das heisst, wenn man auch, also man hat auch können zeigen, wenn man mindestens eine Woche dran bleibt zum Notieren, wird man das auch längerfristig weiterführen. Also ich zwinge meine Patienten und Patientinnen dazu, dass sie das so ausfüllen. Und ich muss wie sagen, eigentlich zu 99,9% hat es eigentlich positiven Effekt. Und ich sage immer wieder, es ist keine To-Do-Liste, sondern es sollte eigentlich wieder spiegeln, was dir alles gemacht hat und für Fortschritte gemacht hat. Und dass man das kann visualisieren kann. Und es hat einen unglaublichen positiven Effekt in diesem Prozess.
Ja. Alice, ist es schon ein bisschen so, dass man gerade so Ende Jahr so findet, ich möchte jetzt ein bisschen etwas anders machen im Leben auch, oder? Warum ist das so?
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit tatsächlich so, weil so etwas zu Ende geht in den Köpfen der Leute, das Ende des Jahres und dann etwas Neues, das anfängt, obwohl es ja eigentlich ein Monatsende ist wie jeder andere auch. Und wie vorhin dann Ellen gesagt hat, man kann gerade so gut an einem anderen Datum einen neuen Vorsatz sich machen. Aber der Mensch hat manchmal gerne so Vorstellungen, wo irgendwie etwas abgeschlossen ist und etwas Neues anfängt. Ja, und ich glaube, es sind schon viele wichtige Punkte gesagt worden in Bezug auf Vorsätze. Ich glaube auch so, dass alles oder nichts denken ist das, was gefährlich ist.
Das ist dort, wo man scheitert dann, oder?
Genau, ja. Oder wo man zu hohe Erwartungen hat, die vielleicht nicht realistisch sind, wie vorhin Kim gesagt hat. Und es gibt gewisse Sachen, die man weiss, die helfen, eben wie zum Beispiel protokollieren. Etwas anderes ist, dass man positive Vorsätze, also nicht, ich will nicht mehr das und das, sondern was man eben will erreichen. Das ist auch ein Punkt, wo ich denke, hat einen Einfluss. Und es gibt so Sachen, wie es ist auch einfacher, etwas Neues hinzuzufügen, als etwas nicht mehr zu machen. Also etwas, was man ändern will. Ich sage jetzt mal, wenn man neu will, 10 Minuten spazieren jeden Tag, ist das einfacher, als wenn man nichts Süßes mehr essen will, so von der Art von der Formulierung her. Mhm. Und Kim hat schon gesagt, das mit den Hindernissen finde ich ganz einen wichtigen Punkt, dass er sich schon überlegen, was mache ich, wenn es eben dann anders eintrifft, als ich geplant habe. Also beispielsweise, man hat sich vorgenommen, ich sage jetzt schon mal schlecht, zum Beispiel wäre 3 Stunden gut joggen in der Woche, vielleicht ist es eben nur am Anfang mal 2 mal 10 Minuten, oder? Und dann, was mache ich, wenn es regnet? Dann gehe ich schon mal nicht gut joggen und da wäre eben eine Variante, wo man weiss, dass man schon so einen Hindernisplan hat, wenn es regnet, dann gehe ich stattdessen
sich schwimmen. Sich eine schöne Sportregenjacke auf die Weihnachten wünschen, oder?
Das wäre natürlich auch ganz ein optimaler Punkt. Genau, kann man gerade in seine Wichtelwunschliste eintragen.
Genau, um mal so starten.
Genau.
Jetzt eben natürlich aber auch während der Festtagszeit, wenn man ja schon gesunde Gewohnheiten hat, wäre es ja schön, wenn man die noch irgendwie ein bisschen beibehalten und eben nicht alles über den Haufen rührt. Was würdest du sagen, Ellen, sind so die grössten Stolpersteine, wenn es so um die Ernährung geht oder um die gesunde Ernährung während der Festtage? Was macht es uns schwierig? Ist es Angebot?
Ich glaube, es ist das Angebot und halt so ein bisschen die typische Weihnachtsessen sind meistens eher üppig, gibt nicht einfach einen Salat. Es gibt vielleicht einen Salat im Voraus, aber nicht nur. Die Üppigkeit und auch Süße. Es liegt auch viel um, sei es im Geschäft, man kommt über, es ist daheim. Überall kommt man dazu. Oder man backt noch. Und, ja, es hat einfach viel Süßes um. Und dort dann wirklich Nein sagen, ist ganz schwierig. Und ich glaube, dort ist es auch wieder wichtig, nicht verbieten, sondern sagen, okay, heute ich darf etwas nehmen, aber etwas und ich geniesse das, ich sitze hin und esse das und geniesse das und dann ist gut. Das muss man wie auch ein bisschen bewusst machen. Aber nicht einfach sagen, nein, nein, nein und nach dem dritten Tag ist man dann das ganze Pack leer. Das wäre so ein bisschen die Strategie, die dann würde kommen. Ja, und die Üppigkeit der Mahlzeiten und dort denke ich, ist es vielleicht auch immer wichtig, dass man, wenn man eine üppige Mahlzeit hat, keine Ahnung, Raclette, Fondue, was so typisch ist, dass man dort dann einfach, das, auch wenn es ein üppiges Essen ist, dass man es gleich gesund gestaltet, dass man vielleicht eben einen Salat dazu macht, dass man Gemüse dazu macht, dass man wie etwas hat, das einem sättigt, dass man von diesem dann nicht allzu viel isst, sondern einfach im normalen Rahmen, aber doch satt vom Tisch geht und nicht das Gefühl hat, ich bin hungrig und muss nachher noch ganz viel Gutes essen.
Eine gesunde Alternative, so beim Fondue, finde ich eben, wenn man auch noch Gemüse dazu anbietet, zum Beispiel Champignon oder Tomaten drin dünkelt und nicht nur ein Brot oder so, das wäre eben auch noch so eine Idee. Hast du das Gefühl, und was ich noch einen wichtigen Punkt finde, was du gesagt hast, ist das bewusste Essen. Eben, wenn man nämlich all die Schöckeli und all das auf dem Tisch hat, sagen wir im Büro oder so, und dass man dann einfach eins bewusst geniesst, anstatt einfach 14 reinstopft und einfach gar nicht überlebt. Das passiert dann eben noch viel, weil es einfach da ist, oder? Das ist wie vor dem Fernsehessen wahrscheinlich, so ein das. Wie hängen die Stresskomponenten mit der Ernährung zusammen? Ist das auch noch etwas, was sich ein bisschen erschwert, wenn man sowieso immer so rumjuffelt?
Auf alle Fälle. Ich glaube, dort kommt dazu, vielleicht vergisst man dann irgendeine Mahlzeit, wenn man gerade den Stress hat, nicht kann essen. Nachher ist die nächste Mahlzeit sicher grösser oder dann kommt das zwischendurch essen. Oder im Büro fällt es Mittag aus, aber es hat ja einen Topf mit Schöckeli auf dem
Tisch. Aber wenn jetzt eine Mahlzeit ausgefallen ist, und dann hat man eine üppigere. Wenn man das jetzt durch zwei teilt, hat man ja zweimal normal gegessen, oder?
Ja, nein, es geht mir dann eher darum, was dann zwischendurch auf dem Tisch, so das Unbewusste zwischendurch essen.
Ja,
dann wäre es schon durch zwei teilt. Und so durchs Gleiche. Das gibt auch Leute, die das können. Also auf alle Fälle. Es ist eher Sehr häufig wird kompensiert. Sehr häufig, ah, ich hatte zu Mittag, am Abend schaue ich Fernsehen, jetzt kommt der Hunger oder die Lust und dann wird gegessen. Wenn man aber wieder Tag durch schon normal gegessen hat, dann ist das am Abend, man hat gar nicht den Kompensationsgedanken und auch der Körper hat genug Nährstoff gehabt, also verlangt nicht danach in der Regel.
Wie könnte man es dann besser machen, wenn man jetzt eben so gestresst ist und dazu neigt, Mahlzeiten ausfallen zu lassen, Schokoläuschen essen zwischendurch und so? Was wäre dann, wie könnte man jetzt das besser machen?
Also Stress gar nicht erst aufkommen. Also jetzt Stress, Arbeitsplatz, das kann man nicht so beeinflussen. Aber jetzt Stress daheim, eben, ich muss noch das einkaufen, das kochen, das backen, dass man dort auch einfach mal sagt, okay, 5 Grazi und sagen, ich kaufe mal etwas. Man kann auch mal einen gekauften Gutzli-Teig nehmen, zum Gutzli machen, wenn es schneller geht. Oder ich tue irgendein Fertigprodukt nehmen an Weihnachten, auch wenn das halt dann ein Fertigprodukt ist. Aber es ist nicht per se schlecht. Aber wenn das wie einem den Stress ein bisschen nimmt oder einfach ein bisschen Zeit für sich gibt, finde ich das unbedingt machen. Mit dem, wo man ist, auch arbeiten. Und nicht alles wollen, müssen, selber machen und selber kochen, selber backen. Oder ein bisschen abgeben, dass man nicht sagt, ich tue alles zubereiten, sondern dass jeder etwas bringt, dass man es wie durch alle kann teilen. Das ist auch viel spannender schlussendlich zum Essen. Oder was wir jetzt in der Familie angedacht haben, ist ein Walking-Dinner. Dass wir sind in den Ferien und alle wohnen in der Nähe und dass man dann vom einen zum anderen läuft und überall, beim einen gibt es Vorspeise, beim nächsten gibt es Hauptgang und beim dritten gibt es Dessert. Zwischendrin muss man immer wieder laufen.
Ah, schöne Idee. Man ist immer wieder ein bisschen draussen an der frischen Luft.
Und genau. Ja. Das Kind nimmt sich ein bisschen Energie raus, dass es dann nicht so aufpautscht.
Ja, es gibt einen schönen, langen Abend. Aber eigentlich ist es die Entlastung. Das ja, ist, dass man einfach gar nicht erst gestresst ist. Also abgeben, so ein bisschen wäre die Idee. Du hast jetzt gesagt, die Mahlzeiten während der Festung fallen ja immer so ein bisschen üppiger aus. Hättest du da Ideen, wie man sich ein bisschen gesünder kann ernähren kann? Auch für ein Weihnachtsessen, was könnten die Alternativen sein? Oder wo vielleicht leichter sind.
Ich glaube, das, was du schon gesagt hast, wenn man ein Fondue hat, das Fondue dürfen wir, ist fein, also ich finde das auch fein, dass man weitere Alternativen zum Brot, vielleicht noch einen Herdöpfel und ein bisschen Gemüse oder man kann Früchte drin dünkeln, ist auch fein. Und doch eben noch irgendeine Beilage dazu, die einem sättigt, weil vom Käse kann man ganz viel essen, bis man dann mal, oder meistens ist es dann spät, aber dass man sich dann satt fühlt, dass man wie Sachen hat, die einem sättigt, also Salat, Gemüse dazu in grösseren Mengen essen, das schnell sättigt. Und sonst, ich finde nicht, dass man muss ein feines Essen schlenker machen. Schlussendlich kann man das feine Essen, wenn es üppig ist, geniessen. Vielleicht einfach das, was üppig ist, ein bisschen geringer halten und eben dafür noch etwas anderes dazu, wo man dann auch satt davon wird.
Ja.
Oder jetzt Fondue Chinoise mit diesen Süßli. Die gekauften Süßli sind halt auf Mayonnaise-Basis. Das ist jetzt nicht gerade das Optimalste, aber sie sind fein, aber die Mayonnaise-Süsschen kann man sehr gut mit ein bisschen Quark oder mit ein bisschen Milch kann man das strecken, dass sie einfach auch ein bisschen weniger mastig sind. Aber auch dort, man kann theoretisch auch einfach diese Süsschen essen, aber einfach nicht zu viel davon, dass man nicht halbes Süsschen auf ein Stückchen Fleisch tut, sondern einfach ein bisschen nimmt. Oder ja, ein gekauftes Süsschen und ein selber gemachtes auf einer anderen Basis. Als, da gibt es ganz viele Rezepte.
Kim, während der Festtag, wir haben jetzt vorher eben über Bewegung geredet, du bist eben Bewegungsspezialistin. Ich stelle mir jetzt vor, gerade während der Festtag sind nicht alle mega fest in Bewegung, weil sie rennen um, müssen noch Geschenke kaufen, tragen die heim, rennen dahin. Sind die Leute nicht irgendwie fitter? So würde ich es mir eigentlich vorstellen.
Ich glaube, wenn der Stress überwiegt, denke ich nicht, dass es... Also klar, da kommt Bewegung wie gratis dazu, aber ich glaube, so ein bisschen der Effekt auf den Körper und das mentale Wohlbefinden, weiss ich nicht, ob es dann auch etwas Gutes auslöst. Ich denke, ja, ich glaube, man muss einfach wie dort einfach ein bisschen zurücktreten, ein bisschen auf die Sachen, die im Alltag einfacher integrierbar sind oder eben mit den Kindern etwas weit zu verbinden oder mit der Familie, dass man wie auf das fokussiert. Und klar, je nachdem, oder wenn einfach auch keine Zeit zur Verfügung steht, oder dass man sagt, oder das ist okay. Also ich glaube, die Erwartungshaltung, also ich weiß nicht, das ist nicht über die Bereich, dass da, also ich spüre das bei jedem Patienten und Patientin, man hat einen unglaublichen Druck da, dass man da irgendwie jede Woche so und so viel mal müsste trainiert haben. Aber dass man eigentlich auch mal Ausnahmen machen kann. Oder da hat es ja vorhin angesprochen gehabt. Es geht jetzt wie aber auch nicht darum, etwas auf radikal so etwas zu verzichten. Und jetzt auch, oder ich sage jetzt wie nicht, dass man das auch so mit dem Sport muss durchstieren. Aber einfach mehr so ein bisschen, oder wenn es wirklich auf einfache Bewegungen zu fokussieren, weil Bewegung sollte ja eigentlich uns Freude machen. Also ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft haben wir wie vergessen, dass Bewegung etwas Bereicherndes sein sollte. Und das ist, sollte keine Pflicht oder Aufgabe sein oder ein Mittel zum Zweck, sondern eigentlich ist Bewegung eine Investition in unser Wohlbefinden, weil es gibt uns Freude, es steigert unsere Energie und verbessert unsere Lebensqualität. Aber klar, darum denke ich, einfach in dem Moment bei Weihnachten ist es wie vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um sein Trainingsprogramm durchzuschieren, aber eben flexibel zu sein und das anzupassen. Und dann, wenn es wieder mehr Zeit gibt, kann man dort immer wieder aufschrauben.
Wenn man dann so streng mit sich ist, dann kommt man in die Überkompensation, die du vorher angesprochen hast, dass man dann etwas mehr isst oder Essen so zu einer Bewältigungsstrategie wird, dass man dann isst, weil man hässig ist auf sich selber, weil man enttäuscht ist, weil man gestresst ist. Und das ist ja genau der gegenteilige Effekt von dem, was man eigentlich will. Und da hilft, glaube ich, wirklich Selbstfürsorge und ein bisschen nett zu sich sein.
Gibt es dann auch, wenn man jetzt sagt, eben, man will jetzt natürlich nicht im Dezember mit einem neuen Trainingsprogramm wirklich anfangen, aber jetzt, was du vorher angesprochen hast, die Integration in den Alltag, eben mit den Kindern, noch Blätter aufnehmen oder im Wald spazieren, so Sachen. Aber hast du auch Ideen, wie man sonst so in den Alltag mehr Bewegung kann reinbringen? Also zum Beispiel, weil es gibt doch auch die Leute, die sagen, sie wollen mehr trinken und die haben dann immer das volle Glas Wasser und jedes Mal, wenn, keine Ahnung, Telefonleute trinken sie ein grosses Glas Wasser oder irgend so etwas, dass man das wie so im Alltag, dass man sagt, immer wenn man aufs WC gehst, machst du vorher noch 15 Kniebeugen oder irgend so. Findest du das so etwas gut? Hilft das? Ist das sinnvoll?
Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf das Ziel drauf an. Ich meine, du hast jetzt alles Starthilfe wie genannt. Klar, ich denke...
Was sind das Starthilfen eigentlich, dass man überhaupt sich bewegt?
Ja. Oder wenn du wie sagst, eben, ich möchte nach dem Arbeiten ins Fitness gehen, dann packe ich mein Fitnesszeug schon vorher.
Mhm.
Oder nehme es mit oder liegt es separat. Und wenn ich es sehe, dann, habe ich eigentlich, dann bin ich mehr dazu verleitet, dass ich das wirklich auch mache. Ich denke, oder auch starten von der Strategie, die mir in der Umsetzung helfen, ist sicher auch die Familie einzubinden. Also soziale Unterstützung ist auch eine Verhaltensänderungstechnik, dass man die mit einbezieht in das Ziel und sagt, hey, eigentlich möchte ich mich mehr bewegen. Und die Frau sagt, ja, eigentlich ich auch. Und dann kommen wir schauen, dass wir das zusammen in der Familienplanung wirklich gut vereinbaren können. Und das kann man wirklich sehr, sehr vieles wie vereinfachen. In dem Sinn muss man einfach wie wissen, oder was hindert mich genau, dass ich eben mich nicht bewege. Und wenn man wie weiss, was mich daran hindert, kann man dann wie nach gemeinsamen, also es gibt individuelle Lösungen, aber auch nach gemeinsamen Lösungen suchen.
Was sind denn so Faktoren, die einen daran hindern, sich zu bewegen? Ich denke jetzt vor allem an die Zeit.
Mhm. Genau, also das sind äußere Barrieren. Also in dem Fall Zeit, schlechtes Wetter oder zum Beispiel hohe Kosten, die mit einem Bewegungsangebot verbunden sind. Innere Barrieren sind dann, ich bin müde, ich habe keine Lust. Oder für viele Patienten, die chronische Erkrankungen haben, ich habe Angst, ich fühle mich unsicher oder ich habe Schmerzen. Das sind ja, alles die in der Trainingswissenschaft beleidigte ja, sportbezogene Barrieren, wo sie ja, gefunden wurden. Genau. Ja.
Ja. Wenn man jetzt extrem gestresst ist, man versucht jetzt alles natürlich, die Balance und so, und es klappt überhaupt nicht. Man hat halt die Verpflichtung und alles. Man weiss, man hört jetzt den Podcast zu und denkt, ja, schön und gut, was ihr da sagt, aber es geht nicht. Ich kann einfach gar zu viel. Gibt es etwas, was man körperlich machen kann, um Stress rauszunehmen? Wo du jetzt würdest sagen, das könnte jetzt wirklich helfen?
Ich denke, das ist immer wieder ein bisschen individuell. Der sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt joggen und den Puls aufbringen und schwitzen. Und wenn das so ist, ist es okay. Also ich denke, jeder soll so ein bisschen seine Ressourcen wie anschauen oder was hilft mir wirklich dabei. Oder für andere kann es auch gut Yoga sein. Es sind jetzt auch so in deinem Bereich alles so ein bisschen Entspannungstechniken, progressive Muskelrelaxation, dass man wirklich ein bisschen runterfahren kann, das autonome Nervensystem ein bisschen runterbringen. Also ich denke, es ist immer sehr individuell. um zu schauen, was da wirklich am besten wird helfen würde.
Und wo man so in den Alltag kann integrieren. Weißt, ich denke jetzt an so Sachen wie, okay, du hast keine Zeit, du kannst nicht integrieren, machst vielleicht kein Yoga und all das, wie das hat man nie gelernt und nie gemacht. Aber zum Beispiel schon nur, dann steigst du halt zwei Stationen früher aus, wenn du heimkommst. Und dann laufst du den letzten Stück und kannst den Kopf ein bisschen lüften. Dann haben wir auch wieder verschiedene Komponenten, hat sich bewegt. So Sachen, weißt du, irgendwie auch nicht gedacht. Und man so kann ganz einfach, wenn man überhaupt keinen sportlichen Background hat, vielleicht.
Also definitiv. Also ich habe eine Patientin gehört vor 3-4 Wochen, wo ich gesehen habe, ja, sie macht sehr viel Sport, aber ich sehe, sie sitzt sehr viel den ganzen Tag durch. Und dann wie gesagt habe, das ist wirklich super, wie sie das sportlich macht, aber ich sehe eben, es ist ein bisschen Bewegungsmangel im Alltag. Also ich habe auch ein bisschen nach den Möglichkeiten im Alltag gesucht. Eben, wie du sagst, es ist früher aus dem Tram auszusteigen, ein bisschen zu laufen oder ich nehme die Stege anstatt der Lift, kleine Sachen. Und als ich sie dann wieder später gehört habe, hat sie mir gesagt, Frau Zieger, die hat nie gedacht, dass ich mit so kleinen Einheiten neben dem Sport, dass ich mich mental so gut fühle. Und das ist so schön zu hören, oder? Weil es ist nicht immer die Bedeutung beim Sport, sondern Bewegung bei auch, wenn man vielleicht meint oder das bewertet, das sind kleinere Sachen. Aber nein, ich genieße so die frische Luft aus und mein Puls geht auch ein bisschen hoch, ich bin ein bisschen außer Atem. Das ist auch wichtig für unsere Gesundheit, für das Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, verbessert auch unsere Schlafqualität. Also in aller Hinsicht, dass die kleinen Einheiten wirklich eine grosse Wirkung haben. Und das darf man nicht vergessen.
Gut, da bin ich froh, das zu hören. Und ich finde es schön, dass du das Feedback bekommen hast. Ich habe mir so, ein bisschen so etwas erhofft in diese Richtung. Weil eben, es sind ja manchmal wirklich die kleinen Sachen, die dann einfach gut sind. Und eben, die erzeugen auch keinen Druck, weil die sind dann einfach ein Teil vom Alltag, oder?
Genau.
Aber eben, wenn wir jetzt nochmal auf den Stressfaktor kommen, den ja viele haben, auch die sich dann vielleicht bemühen um die Balance. Wenn man jetzt wirklich mitten in dem Strudel drin ist und völlig überwältigt und völlig ausgelaugt, was kann man da machen, wenn die roten Lampen schon blinken?
Genau, eben, ich glaube, wie vorhin Kim gesagt hat, manchmal braucht es gar nicht so viele grosse Veränderungen, sondern sind es kleine Veränderungen. Also, dass man auch mal überlegt, was ist denn im Moment, wo man den Stress macht? Sind es vor allem meine eigenen Erwartungen? Weil oft, gerade im Verbunden, also verbunden mit den Festtagen, sind es auch oft hohe Erwartungen, wo man sich selber hat, was man alles noch sollte und könnte und noch schön wäre, um eben zum Beispiel noch selber backen und so weiter. Dass man vielleicht zuerst mal dort überlegt, ob man kann etwas ändern und vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterschrauben kann. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch sich ganz kleine Freiräume schaffen. Also das kann unterschiedlich aussehen. Es braucht nicht unbedingt gerade einen Tag Wellness, um wieder oben runterzukommen, sondern kleine, regelmäßige Selbstfürsorge. Also in sich hineinhören, hey, was brauche ich eigentlich gerade? Was würde mir jetzt gut tun? Und das kann vielleicht für jemanden einen halben Tag Wellness sein und für irgendjemanden mit Kind und Jubel und Trubel ist es vielleicht 5 Minuten im Badzimmer einfach die Ruhe für sich haben und geschwind ein paar Mal tief durchschnaufen. Also das ist, muss man sich wirklich individuell überlegen, was habe ich für Möglichkeiten und was würde mir jetzt gut tun.
Wichtig finde ich jetzt gerade noch, was du vorher oder am Anfang gesagt hast, die eigenen Erwartungen. Weil ich habe ja eingängig schon gesagt, all die Erwartungen, die gesellschaftlichen, die familiären und so weiter, aber häufig sind es ja wirklich, und vor allem die gefährlichen sind ja die eigenen, dass man das Gefühl hat, man muss das alles. Und wenn man vielleicht mal rumfragt, muss man das vielleicht gar nicht alles? Oder eben, wie das mit eurem Wandernacht, oder wie hat das geheißen?
Walking Dinner.
Walking Dinner. Oder das ist einfach die deutsche Übersetzung. Genau, aber dass man sich alles so ein bisschen aufteilt und so. Wenn man mal nachfragt, kommt man dann vielleicht dann gleich noch so auf eine Lösung. An der Weihnacht ist ja auch so ein bisschen Klassiker der Familienstreit. Oder einfach die nicht ganz so gute Stimmung. Ist das ein Klischee? Oder ist die Wahrscheinlichkeit zu dieser Zeit wirklich grösser, dass es zu Konflikten kommt in der Familie?
Ich glaube, es kann beides sein oder eine Mischung. Es ist nicht unbedingt, dass es dann zu mehr Konflikt kommt, sondern es sind ganz viele Familien, die sich vor allem dann sehen und alle zusammentreffen, die vielleicht sonst eben nicht sonderlich eng sind oder dann vielleicht auch ein Stückchen aus dem Weg gehen können. Und dort, glaube ich, ist zu dieser Zeit ist einfach die Wahrscheinlichkeit durch das vielleicht auch oftmals grösser. Und dass ich dort gut finde, ist vielleicht auch, dass man sich das im Voraus überlegt. Man kennt ja meistens seine Familie gut. Man weiss, der eine Onkel, der immer wieder mit diesem Thema kommt, oder die Grossmutter, die wahrscheinlich wieder dieses und jenes sagt. Wenn man die Themen ein bisschen kennt, die Reizthemen, kann man sich vielleicht auch im Voraus schon ein bisschen auf das Vorbereiten einstellen und sich beispielsweise Gedanken machen, wenn das Thema wieder aufkommt, wie will ich mit dem umgehen? Schnaufe ich einmal tief durch, gehe ich in die Diskussion rein oder nicht? Wollte ich endlich mal sagen, was ich schon lange mal... Also das ist vielleicht eben auch nicht der beste Zeitpunkt, den
oder
haben.
Oder Notizen, wo man sich das Jahr dort gemacht hat.
Genau. Aber wenn man sich so ein bisschen im Voraus schon ein bisschen auf das einstellt und vielleicht auch überlegt, wie wollte ich denn umgehen in dem Moment, dann hat man ist man weniger vor den Kopf gestossen und hat dann auch sich das eben schon überlegt. Und dann fällt es einem einfacher, um dann auch bei dem bleiben, wo man sich eigentlich vorgenommen hat.
Also sich mental darauf vorbereiten, auf Familie, je nachdem, und okay, auf die Themen, so, dass man ruhig bleibt und gut, vielleicht irgendwas in der Hand hat, um beruhigen, wenn es ein Stressfall oder so. Aber eigentlich eben kann man ja sagen, der familiäre Schritt ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Luxusproblem, weil es gibt ja Leute, die haben das dann eben vielleicht nicht und stellen sich natürlich auch vor, dass all die mit der Familie, die haben es dann auch total idyllisch und sie singen miteinander und es ist alles wunderbar, was es ja oft auch nicht ist. Aber wenn man dann allein ist, sieht man es natürlich anders. Was würdest du jetzt so empfehlen, wenn man jetzt Wünsche hat oder Weihnachten, die man halt nicht kann erfüllen und die Familie oder einfach die Gesellschaft nicht da ist und man vielleicht halt einfach allein ist oder nicht mit den Leuten, die man gerne würde oder so. Oder einfach, wenn man so, was kann man da machen, dass man da ein bisschen unbeschadet durch die Zeit kommt. Es ist ja die ganze Adventszeit mit all diesen Lichtli und dem ganzen Zeug und diesen Weihnachtslichtli in den Läden. Das kann einen ja gerade mega runterziehen, oder?
Ja, also ich glaube, genauso viele Leute, wie es gibt, die gerne Weihnachten haben, genauso viele Leute gibt es auch, die dieser Zeit gar nicht mit Vorfreude entgegenschauen, eben genau wegen dem, was du jetzt angesprochen hast. Und ich glaube, dort finde ich einen wichtigen Punkt, dass man nicht die Gefühle einfach verdrängt die ganze Zeit lang und dann irgendwann kommt dann der 24. und man merkt, man ist jetzt alleine da und hat einen Horrortag, sondern dass man sich ein bisschen, im Voraus auch wieder mit dem auseinandersetzt und sich überlegt, was könnte ich machen. Für die einen ist das vielleicht ins Ausland verreisen, irgendwo, wo Weihnachten keine weihnachtliche Stimmung aufkommt. Für jemand anderes ist es vielleicht irgendetwas, das organisiert wird. Es gibt verschiedene Organisationen, die genau auch für Einsamkeit Dinner organisieren oder andere Anlässe, dass man sich frühzeitig um so Sachen kümmert oder für das Friendsmas organisiert mit Freunden statt mit Familie. Also dass man wie nicht die Gefühle von Einsamkeit oder Angstgefühl vielleicht auch, wenn die Tage immer näher kommen, komplett verdrängt, sondern sich wie überlegt, wie will ich durch die Tage durchgehen, was könnte ich machen und auch da wieder sicher eine grosse Portion Selbstfürsorge, also was würde mir gut tun, ja, wie kann ich die Tage so gestalten, dass es für mich auch ein bisschen besser und angenehmer wird.
Das sind ja vor allem auch so ein bisschen äussere Faktoren natürlich, dass es einem ein bisschen angenehmer gemacht wird, wenn man jetzt die Möglichkeit jetzt aber nicht hat zum Verreisen oder auch die Energie nicht hat, um sich da irgendwo anzuschliessen und einfach traurig ist, aber nicht möchte traurig sein. Gibt es auch so im Inneren irgendetwas, wo man für sich eben, also schon mal gut, dass man sich Gedanken macht im Vorfeld, was würde mir gut tun, wie könnte ich das ein bisschen erträglicher machen? Aber was gibt es noch so irgendwelche Tools für sich, wo man...
Also ich glaube, grundsätzlich finde ich spannend, dass du sagst, wenn man nicht will, traurig sein, und ich glaube, dort liegt vielleicht auch schon so ein bisschen der Schlüssel, also auch negative Gefühle mal Raum zu lassen. Und es ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Essen vorher, wo Ellen gesagt hat, hey, man sich verbietet, umso stärker wird der Drang. So ist es auch mit negativen Gefühlen. Je mehr man die wegschieben will, umso mehr drängen sie sich einem auf. Vielleicht auch dann mal im ersten Moment ein Stück Raum lassen und das auch dürfen spüren, die Traurigkeit, und dass die auch dürfen da sein. Und je mehr die Erlaubnis überkommt, um da zu sein, umso mehr Raum gibt es auch wieder, um an andere Sachen zu denken und auch wieder zu überlegen, was könnte ich denn ändern oder was würde mir helfen, was habe ich für Ressourcen, was sind Sachen, die ich gerne mache, die mir gut tun. Aber je mehr man Sachen verdrängt, umso lauter werden sie im Normalfall.
Und das funktioniert wirklich, wenn man einen Raum lässt, sollte es eigentlich dann sich ein bisschen normalisieren?
Ja, also nicht in jedem Fall und in jeder Situation. Es kommt auch da wieder auf die Ausgangslage drauf an. Es ist jetzt vielleicht anders, wenn jemand in einer Depression steckt, wie wenn das Gefühl von Einsamkeit oder Sorgen, die man sonst mal hat, sind, die aufkommen. Aber prinzipiell geht es schon darum, dass wir im Alltag nicht mehr so gerne und viel unsere negativen Gefühle aushalten und dass es wichtig wäre, diesen Raum zu lassen, um mit ihnen umzugehen, auch einen Umgang finden mit diesen Gefühlen.
Kommen dir jetzt in dieser Zeit, in der Vorweihnachtszeit, mehr Telefone über, wo es ein bisschen um diese Themen geht?
Das ist Frage noch viel, ist eine häufig gestellte Frage. Erfahrungsgemäß ist es eher vorher und nachher. Während dieser Zeit sind die Leute beschäftigt, so während der Weihnachtstage, ist dann eher im Nachhinein, wo meistens die Nachfrage ein bisschen ansteigt, dann zumindest in meinem Bereich
jetzt. Dann ist das mit dieser Entlastungsdepression, die ich am Anfang gesagt habe, wenn es vorbei ist, dann kommt das Loch?
Ich glaube, es sind verschiedene Themen, die dort reinspielen können. Es kann sein, dass eben Familienkonflikte entstanden sind oder eben die hohen Erwartungen, die man hatte und dann partnerschaftlich auch dort mal ein oder andere Thema aufkommt. Es kann sein, dass man irgendwelche Vorsätze sich genommen hat und im neuen Jahr dann gemerkt hat, Mitte Januar, man ist schon nicht mehr on track. Also es sind verschiedene Sachen, die da reinspielen können. Plus dazu kommt natürlich schon auch noch die saisonale also saisonale Themen, dass es einfach auch in der Winterzeit grundsätzlich mehr depressive Gefühle gibt als im Sommer.
Das liegt mit der Dunkelheit zusammen, oder? Mehr
ja,
Dunkelheit.
Unter anderem, ja. Mhm.
Ja, und einfach, weil es kalt ist. Also wenn wir jetzt das ein bisschen zusammenführen, unser Körper und unser Geist, was ist, oder wenn wir es ein bisschen zusammenfassen und ein bisschen runterbrechen, was ist für uns das Wichtigste, damit wir jetzt in dieser Zeit im Balance bleiben, dass eben der Körper und unser Geist während der Viertag gesund bleiben?
Ich glaube, die Erwartung an sich selber flach behalten, lieb mit sich sein, sich Sachen erlauben, geniessen und das neue Jahr kommt früh genug. Also einfach geniessen, es ist eigentlich etwas Schönes.
Also ich kann da fast nicht mehr ergänzen, also wirklich zu sich Sorge tragen, die Ziele runterzuschrauben während dieser Zeit. Also ich sage jetzt nicht, dass da die Tagesstruktur jetzt völlig auseinandergehen muss, gar nicht. Also das sollte eigentlich eben weiterhelfen, also wirklich auf die Routine weiterzuführen, auf die auch kleinsten Formen von Bewegung dort anzuknüpfen, an der frischen Luft draussen, durch den Wald spazieren, all das an den kleinen Sachen. Wirklich das zu geniessen.
Also die Erwartungshaltung an sich selber ist sicher extrem wichtig. Und was du alles eben schon gesagt hast, dass man sich einfach überlegt, was tut man gut.
Genau, und vielleicht dann auch mal den Mut hat, irgendwie bestehende Sachen zu hinterfragen. Also nur weil es eine Tradition ist, muss nicht eine Tradition bleiben. Mhm. Ja, beispielsweise hat mal bei uns in der Familie jemand gesagt, hey, irgendwie immer allen Geschenke machen, können wir nicht einfach wichteln. Und ich glaube, unterdessen rückblickend sind alle froh, hat das endlich mal jemand aufgebracht und haben alle viel weniger Stress als vorher. Also sich auch trauen, wenn man eben dann die Erkenntnis hat, was tut mir gut oder was würde mir ein bisschen helfen, um es auch zu kommunizieren.
Ja, muss ich glaube bei uns auch mal einwerfen. Wenn man jetzt aber in dem Strudel drin ist und man ist schon total gestresst und man weiss ja dann in dem Moment gar nicht, wo anfangen, weil es ist wie einfach alles zu viel. Was wären so kleine Schritte, die einem helfen würden, dass es einem besser geht?
Delegieren, abgeben, wenn das möglich ist in dem Moment. Mhm. Ist auch nicht immer möglich. Und auch etwas, was nicht perfekt ist, ist gleich gut. Das ist vielleicht wieder das mit dem Kopf. Es ist Tradition, wir haben es immer so gemacht. Und wenn man es dann auch mal anders macht, wo es einfach ein bisschen einfacher ist, es ist auch gut, es ist auch schön, den Mut haben. Ich denke, das ist schon wichtig.
Hey, danke vielmals. Wir haben heute viel gehört von Bewegungseinheiten über einfache Ernährungstipps, wie wir auch ein Weihnachtsessen ein bisschen leichter gestalten können. Und wir wissen auch, wie wichtig Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind. Auch jetzt gerade, wo so viel um einen herum passiert. Festtage müssen kein Stressfaktor sein, wenn wir nicht vergessen, dass wir nur funktionieren, wenn es uns gut geht und uns auch ein bisschen Zeit für Gesundheit nehmen, wenn wir eben uns, wie gesagt, eben abgrenzen und delegieren und unsere Erwartungen runterschrauben. Tipps und weiterführende Links zu Studien, Präventionsangeboten und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Danke vielmals Kim, Alice und Ellen für das Gespräch. Und danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bleibt gesund, habt schöne Festtage und schaut gut auf euch. Bis zum nächsten Mal.